Stell dir vor, du hättest die Chance auf über 700 Milliarden Euro Ertrag verpasst. Echt ärgerlich, oder? Aber genau eine solche Summe haben private Haushalte in Deutschland durch ihr äußerst konservatives Anlageverhalten mit Girokonten und Bargeld in den letzten Jahren nicht erzielt. Wie diese Zahl zustande kommt, warum sich die Geschichte gerade wiederholen könnte und wie du es langfristig besser machen kannst, klären wir in diesem Podcast.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und um das Rätsel zu lüften, habe ich mir einen Kollegen aus unserem Hause eingeladen, Michael Stappel, Gruppenleiter im Bereich volkswirtschaftliche Analysen bei der DZ Bank. Hallo Michael, grüß dich.
Hallo Falco.
Ja, und mein Name ist Falco Block, ich bin Anlagestratege, ebenfalls bei der DZ Bank. Michael, du beschäftigst dich regelmäßig mit dem Anlageverhalten der Privathaushalte in Deutschland. Gestern waren wir noch zusammen in der Kantine und haben uns über das Thema auch nochmal unterhalten. Ja, es heißt immer, diese seien so wahnsinnig konservativ unterwegs. Was heißt denn das eigentlich genau?
Konservativ bedeutet, dass die privaten Haushalte in Deutschland sehr sicherheitsorientiert sind. Also sie versuchen bei der Geldanlage möglichst Risiken zu vermeiden. Und das sieht man auch ganz deutlich an der Struktur des Geldvermögens von den Privathaushalten. Da sind nämlich lediglich oder knapp sogar nur 10% Aktien drin. Aktien sind ja Kursschwankungen ausgesetzt. Das bedeutet Risiko. Deshalb werden die gemieden. Und die privaten Haushalte, die gehen dann eher in verzinsliche Anlagen, also wie Bankeinlagen, Rentenpapiere, Versicherungen. Und die machen zusammen rund 2/3 des Geldvermögens aus. Und da sieht man ganz deutlich, dass die Deutschen auch im internationalen Vergleich eher konservativ, sicherheitsorientiert unterwegs sind. Ein Problem bei der Geldanlage ist aber auch, du hast es schon angesprochen, das Geld, das auf den Girokonten schlummert, ein sehr hoher Anteil an Liquidität. Das heißt also Mittel, die einfach in Bargeld gehalten werden oder in Sichteinlagen, also meist auch im Girokonto bleiben und gar nicht angelegt werden.
10% Aktienquote, das ist wirklich sehr ausbaufähig, muss man ganz ehrlich sagen. Hast du eine Erklärung dafür, warum die meisten ihr Geld eben so sicherheitsorientiert auf dem Girokonto oder auch in anderen kaum ertragreichen Formen anlegen? Ich sag mal, ist es Unwissenheit? Ist es ihnen zu schwierig? Komplexität? Ängste sind wahrscheinlich auch ein Punkt oder ich sag jetzt mal böse, schlicht Faulheit?
Ja, wahrscheinlich ist es eine bunte Mischung aus all dem, was du genannt hast. Also Falco, ich glaube, da liegst du schon ganz richtig. Aber wenn man so ein bisschen zurückblickt in die Vergangenheit, in die Niedrigzinsphase, das ist nämlich die Zeit, in der dieser große Geldanlagestau, so habe ich diese hohe Liquidität, die die Bürger auf den Girokonten angehäuft haben, genannt, in der entstanden ist, dann waren die Deutschen auch echt in einem Dilemma. Weil auf der einen Seite sind sie natürlich sicherheitsorientiert, vermeiden Aktien und andere Anlageformen, die Risiken ausgesetzt sind. Und auf der anderen Seite gab es dann in der Niedrigzinsphase kaum noch Zinsen, gar keine Zinsen, teilweise sogar negative Zinsen. Also die waren echt in einem Dilemma und haben in dieser Situation das Geld oft einfach auf dem Girokonto stehen lassen. Und dadurch ist dieser gewaltige Geldanlagestau entstanden. Und der hat sich dann nochmal in der Corona-Krise verschärft. Also wir hatten die Corona-Krise, wenn wir uns erinnern, Ladenschließungen, man konnte nicht mehr reisen ins Ausland. Es war eigentlich schwer möglich, überhaupt komplett voll zu konsumieren, wie man das normalerweise macht. Man war gezwungen zu sparen und in dieser Zeit ist die Sparquote in einzelnen Quartalen auf 20%, also 1/5 des gesamten Einkommens, hochgeschossen. Das ist also schon sehr viel. Im Durchschnitt sind es eher 10%, also fast das Doppelte, was die Bürger da phasenweise gespart haben. Und dieses Geld ist natürlich auch vor allem auf den Girokonten gelandet und deshalb dieser große Geldanlagestau. Über 2 Billionen Euro sind es aktuell immer noch, die da auf den Girokonten und in Bargeld dann vor allem geparkt sind und nicht angelegt.
Über 700 Milliarden Euro nicht erzielte Erträge, ich hatte es zu eingangs gesagt, das klingt jetzt nach einer echt gewaltigen Summe. Diese Zahl ist aber das Ergebnis einer umfangreichen Simulation, die hast du im November letzten Jahres im Rahmen einer Studie berechnet. Kannst du uns mal kurz erzählen, wie bist du auf diese Summe gekommen? Also warum haben die deutschen Anleger dieses Geld quasi liegen gelassen?
Ja, Ausgangspunkt war tatsächlich der Geldanlagestau, den ich gerade eben skizziert habe. Und ich habe mir einfach mal überlegt, was wäre eigentlich passiert, wenn die Deutschen das Geld nicht einfach auf dem Girokonto geparkt hätten, sondern einen Teil zumindest davon sinnvoll, also in Aktien vor allem angelegt hätten. Dann habe ich mir überlegt, ja, was ist eigentlich eine sinnvolle Liquidität? Habe da mal ein bisschen recherchiert und in der Wissenschaft spricht man immer so als Empfehlung 2 bis 3 oder 3 bis 4 Netto-Monatsgehälter, die man eben auf der hohen Kante haben sollte als Sicherheitspuffer, wenn mal die Waschmaschine kaputt geht oder noch schlimmer die PlayStation die Grätsche macht, also oder ein Auto kaputt geht. Also man braucht einfach irgendwie ein Mittel, um dann für Ersatz zu sorgen. Also so ein gewisses Sicherheitspuffer braucht man. Ich habe in meiner Modellrechnung, habe ich großzügig gerechnet, habe 4 Netto-Monatsgehälter angenommen, aber alles, was über die 4 Netto-Monatsgelder hinausging und in der Realität immer noch auf dem Girokonto war, das habe ich in meinem Modell konsequent in Aktien investiert. Und zwar genau in das Portfolio, das die Deutschen ohnehin schon haben, also auch eine realistische Annahme, wie die Deutschen tatsächlich anlegen. Und das habe ich konsequent gemacht, beginnend im Jahr 2011, da habe ich die Rechnung gestartet und dann habe ich in jedem Quartal geguckt, wie hat sich das Einkommen verändert. Wenn das Einkommen steigt, dann muss natürlich auch der Sicherheitspuffer von 4 Netto-Monatsgehältern steigen, also ein bisschen was draufpacken, dass die 4 Monatspuffer erfüllt ist, 4 Monats Netto-Gehälter. Und das, was in der Realität dann auf dem Girokonto gelandet ist, das habe ich in jedem Quartal auch wieder neu in Aktien angelegt. Und dann habe ich am Ende das Modell, das lief bei mir bis Mitte 2024, weil ich da Zahlen vorliegen hatte, auch über die Wertentwicklung, das ist ja ganz entscheidend, und habe dann mal geguckt, was ist bei rausgekommen. Interessant ist, am Anfang, ganz am Anfang, gab es tatsächlich den Fall, dass durch Kurseinbrüche das Geldvermögen im Modell sogar noch etwas niedriger war als in der Realität. Aber Aktien haben natürlich im Durchschnitt tendenziell viel bessere Renditechancen und es hat sich auch sehr schnell gezeigt, das Geldvermögen ist durch den höheren Aktienanteil viel schneller gewachsen als das Geldvermögen in der Realität. Und irgendwann ist das Modell so weit vorangeschritten, zeitlich, dass wir in der Corona-Krise waren und da war ich gespannt, was passiert jetzt, weil du erinnerst dich, Fall-Corona-Krise, die Aktienkurse sind stark eingebrochen, viele Anleger wurden nervös. Und in meinem Modell ist natürlich auch das Geldvermögen dadurch zurückgegangen, aber das Geldvermögen war immer noch höher als das in der Realität. Das heißt also, über den längeren Zeitraum von 2011 bis zur Corona-Krise waren schon so viele Kursgewinne, Wertsteigerungen angesammelt, dass das Ganze dadurch abgepuffert werden konnte. Und danach haben sich natürlich die Kurse erholt und das Geldvermögen ist weiter stark gewachsen. Und am Schluss, Mitte 2024, waren wir bei den von dir schon genannten über 700 Milliarden Euro mehr in der Modellrechnung mit mehr Aktien als in der Realität mit hoher Liquidität. Also das ist natürlich schon ein interessantes Ergebnis, das natürlich auch so ein bisschen nachdenklich stimmen sollte, legen die Deutschen ihr Geld richtig an.
Das stimmt. Und jetzt muss man ja noch sagen, du hast ja in deiner Modellrechnung, bist ja immer davon ausgegangen, die Leute legen ja nicht, also das ist ja mal das Thema, die Leute denken immer, sie müssten dann alles oder gar nichts anlegen, wenn sie irgendwie 20.000 Euro auf dem Konto haben, sondern du bist ja auch von Sparraten ausgegangen. Also eigentlich, wenn die Börsen runtergehen, freue ich mich ja eigentlich immer in Anführungsstrichen, weil dann kriege ich ja günstig meine Sparraten, oder?
Ja, ja, alte Kaufmannsweisheit, billig kaufen, teuer verkaufen.
Wenn es so einfach wäre. Ne? Genau, da gibt es nämlich andere, die dann sagen, ja, Börse ist ja zocken, spielen wie im Casino oder was höre ich auch schon mal ständig, es ist ja eh nur was für Reiche, also ich muss schon reich sein, um an der Börse überhaupt tätig werden zu können. Es gibt ja einige Meinungen wie diese, wenn es in der breiten Bevölkerung um das Thema Börse geht. Wie ist denn das, wenn dir sowas begegnet, im Freundesbekanntenkreis oder auch beruflich, wie gehst du mit sowas um, was antwortest du auf solche Argumente?
Ja, also natürlich, klar, Aktien eine höhere Renditechance und sind natürlich auch höheren Risiken ausgesetzt. Natürlich kann es passieren, dass man eine Aktie erwirbt und kurz danach sinkt der Kurs und man verliert zunächst mal etwas. Aber wenn man ein paar Grundregeln beachtet, dann kann man eigentlich gar nicht viel falsch machen und profitiert im Endeffekt von diesen besseren Renditechancen. Und zu den Grundregeln, das sind die altbekannten Regeln, gehört zum Beispiel, dass man nur einen Teil seines Geldes in Aktien anlegt, das, was man nicht unbedingt benötigt, dass man die Aktien breit streut und damit das Risiko minimiert. Das kann man auch mit kleinen Beträgen machen. Also zum Beispiel über einen Aktienfonds oder ETF kann man auch in kleinen Beträgen breit streuen. Das funktioniert gut. Wichtig ist vor allem ein langer Anlagehorizont. Das hat ja auch die Modellrechnung, die ich gerade geschildert habe, ganz deutlich gezeigt. Langer Anlagehorizont hilft da sehr, sehr. Und wichtig auch ist, dass man möglichst früh, jung beginnt, regelmäßig zu sparen. Auch wenn es am Anfang eher kleinere Beträge sind, regelmäßig jung in Aktien zu investieren, dann hat man gute Voraussetzungen, auch einen kleinen Beitrag zu seiner Alters- oder vielleicht sogar einen großen Beitrag zu seiner Altersvorsorge dann schon mal zu schaffen.
Ja, früh anfangen und langfristig durchhalten ist ein wichtiger Punkt. Wir hatten uns das auch mal angeschaut. Also wenn du mit 20 anfängst oder wenn du mit 30 anfängst, ich glaube, der 30-Jährige muss fast doppelt so viel anlegen oder mehr als doppelt so viel, um das noch aufzuholen oder das Gleiche, ja, Rendite oder Gesamtergebnis zu erhalten, wie jemand, der schon mit 20 anfängt. Also Zeit ist da ein echter Punkt. Jetzt haben wir ja aktuell wieder die Situation, die Inflation geht zurück. Vor allem die EZB, die Fed nicht unbedingt, aber die EZB geht deutlich zurück mit den Zinsen. Viele Banken haben jetzt natürlich auch wieder ihre Konditionen angepasst, Tagestermingelder. Wo findet man noch über 3%? Also bewegen wir uns ja mit entsprechend der Inflation jetzt auch wieder in den negativen Realzinsbereich. Das muss man ja ganz ehrlich sehen. Frage, wiederholt sich hier die Geschichte? Werden die deutschen Privathaushalte jetzt auch in den kommenden Jahren deines Erachtens wieder hohe potenzielle Börsenerträge links liegen lassen?
Falko, zunächst teile ich mal deine Einschätzung, dass wir jetzt demnächst auch weitere Zinssenkungsschritte der Zentralbanken sehen werden. Wir gehen davon aus, dass dieses Extremzins-Niedrigzins-Szenario, das wir mal hatten, dass das nicht zurückkehrt, aber tendenziell eher sinkende Zinsen am kurzen Ende des Marktes. Was die Frage anbelangt, wiederholt sich die Geschichte? Da bin ich mir fast sicher, dass die sich wiederholt. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir aktuell immer noch einen hohen Geldanlagestau haben. Derzeit sind es 23,3%. Also kamen jetzt Zahlen von der Bundesbank zum dritten Quartal. 23,3%. So groß ist der Geldanlagestau. Also das, was quasi Geld ist, nicht angelegt ist. In der Spitze waren es mal 28, ging schon etwas zurück. Aber 23% sind immer noch viel, viel zu hoch. Und der Geldanlagestau wird zu langsam abgebaut. Und deshalb werden wir auch in den nächsten Jahren weiterhin Geld verlieren im Vergleich zu einer Anlage mit einem höheren Aktienanteil. Das wird passieren. Was wir in Deutschland bräuchten, also wir bräuchten in Deutschland echt mal so eine neue Aktienkultur. Und dazu muss man aber auch die Rahmenbedingungen schaffen. Und die passen in Deutschland noch nicht so gut. Also das geht schon in den Schulen los. Da fehlt die Finanzbildung. Da ist das Thema einfach viel zu unterbelichtet. Es müsste wirklich in die Breite, in die Schulen rein. Finanzbildung, also auch Haushaltsführung. Wie gehe ich mit Geld um? Wie organisiere ich das? Wie viel spare ich überhaupt? Und dann aber auch natürlich die Frage, das, was ich spare, wie lege ich das sinnvoll an? Also das ist ein ganz wichtiges Ding und das müsste in den Schulen breit ausgerollt werden. Und es geht dann weiter. Also aktuell ist das Thema zum Beispiel auch die geförderte Altersvorsorge mit Aktien. Gab ja einen Vorschlag von der letzten Bundesregierung, sowas zu machen und sowas wäre dringend notwendig. Das gibt es nämlich, also richtiges Aktiensparen gefördert, gibt es quasi nicht in Deutschland, ja.
Da hast du einen wichtigen Punkt angeschnitten. Die alte Bundesregierung hat hier noch dieses Ziel eines geförderten, ich glaube steuerbegünstigten Altersvorsorgedepots. Also wir waren alle schon hellauf begeistert. Wir dachten, wunderbar, jetzt können wir auch die ganzen Botschaften, die wir haben, breit streuen, um dass auch mehr Leute eben die Möglichkeit haben, weil der Deutsche hätte ja gern eine Steuerbegünstigung und einen Zuschuss. Da sind die ja immer ganz verrückt drauf. Sei es drum, war ja auf jeden Fall auch sinnvoll. Ich mache ein extra Depot. Alles, was reinkommt, muss zertifiziert sein. Nicht so teuer, muss man ganz ehrlich sagen, wie das mit der Riester-Rente mal war. Der Staat packt noch was obendrauf. Und mögliche Anlageformen waren ja auch Aktienfonds, ETFs. Ist leider jetzt erstmal in der Versenkung verschwunden durch die Regierungskrise. Ja, jetzt sind bald Bundestagswahlen. Denkst du, die neue Regierung wird sich diesem Thema wieder annehmen, / müssen?
Ja, also Betonung auf müssen. Also zum einen das Produkt, das ist gab oder immer noch gibt, ist ja eigentlich die Riester-Rente. Wobei die Riester-Rente, da haben wir ja das Problem, dass die Riester-Rente eine hundertprozentige Kapitalgarantie hat. Das heißt also, alle Beiträge, die ich selbst einzahle und alles, was ich vom Staat als Zulage bekomme, sind voll garantiert. Klingt zunächst mal schön für den Anleger. In der Praxis führt es dazu aber, dass es keine Anbieter gibt, die reine Aktienmodelle anbieten, weil das überhaupt nicht unter Risikoaspekten dann sinnvoll wäre. Also es gibt da kaum ein Angebot. Deshalb müsste so ein neues Modell dann auch Angebote haben ohne Kapitalgarantie, um eben den Weg frei zu machen für die Aktienanlage, für die Altersvorsorge in Aktien auch gefördert anzulegen. Und das war so ein Modell vom früheren Finanzminister. Und das wäre natürlich auch sinnvoll. Und der Druck ist natürlich groß, weil die Riester-Rente reformbedürftig ist, sowas anzubieten. Und wir haben auf der anderen Seite ja auch noch das Thema demografischer Wandel, also die geburtenstarken Jahrgänge. Falko, du bist noch jung, aber ich bin Ü60, ich gehöre dazu. Ich werde irgendwann in den nächsten Jahren in Ruhestand gehen. Und die junge Generation ist halt viel kleiner und das sind gewaltige Probleme, die da auf die Altersvorsorge zukommen. Und da ist natürlich wichtig, wenn man auch eine kapitalgedeckte private Altersvorsorge hat und eine staatlich geförderte in Aktien, das wäre natürlich dann ganz wichtig in dem Zusammenhang. Also der Druck ist schon groß, was zu unternehmen und ich denke, es wird auch was passieren in diese Richtung.
Ja, jeden, der meint, ach, das sei nicht so schlimm, der möge jetzt demnächst mal auf seine Abrechnung schauen. Da sieht man nämlich, Krankenkassenbeiträge sind gestiegen, Pflegeversicherungen sind gestiegen, Rentenbeiträge sind gestiegen. Also da bleibt netto jetzt erstmal deutlich weniger übrig. Also und das ist ja nur der Anfang des Ganzen. Jetzt nochmal ein Zwischenpunkt. So im letzten Jahr, die Börsen sind ja wirklich richtig gut gelaufen. Normalerweise sagt man ja so 5, 6, 7% kann ich mit einer Aktienrendite rechnen. Jetzt hatten wir im letzten Jahr beim DAX über 20%, 20.000 Punkte ist er hochgegangen. Der US-Index S&P 500, der ist durch die Decke gegangen. Neu Rekordhoch, wo man geschaut hat. Jetzt frage ich mich natürlich auch, oder ich werde auch gefragt, ist es jetzt für Neueinsteiger eigentlich nicht aktuell zumindest zu spät, mit solchen Investments zu beginnen? Sollte man nicht einfach mal warten, bis die Börsen mal um 10, 20 oder 30% korrigiert haben?
Also Spekulanten würde ich abraten, aber wir sind ja auch hier nicht am Spekulieren, sondern bei uns geht es ja um eine sinnvolle Anlage. Und da kann man ganz klar sagen, wenn man einen ausreichend langen Anlagehorizont hat, also wirklich langfristig denkt und auch eine breite Streuung hat, dann gibt es eigentlich gar keinen richtigen Einstiegszeitpunkt, sondern dann ist der Einstiegszeitpunkt zweitrangig, dann kann man eigentlich jederzeit einsteigen, weil es hier wirklich um eine langfristige Sache geht. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Eher im Gegenteil, es ist gerade im Hinblick auf die Altersvorsorge eher ratsam, regelmäßig in Aktien zu sparen. Also zum Beispiel auch einen Vorsparplan oder einen Aktiensparplan zu nutzen, um regelmäßig monatlich zum Beispiel etwas zurückzulegen. Und da bietet sich sowas an. Also bei einer langfristigen Anlage ist der Einstiegszeitpunkt zweitrangig.
Michael, Abschlussfrage. Immer mehr junge Anleger haben ja zum Glück erkannt, dass sie mit diesen konservativen, aber damit auch gering verzinsten Anlageformen ja ihren Lebensstandard, du hast schon gesagt, im Rentenalter wahrscheinlich nicht halten können oder zumindest nicht diesen Zusatzertrag haben, den sie brauchen. Aber auch Finfluencern sei Dank, sie setzen auf Aktienfonds oder ETFs und haben erkannt, dass sie da günstig und langfristig anlegen kann. Ich hoffe, das gilt auch für euch, liebe Zuhörer, die hier regelmäßig dabei sind. Jetzt kann man mal sagen, Michael, würdest du sagen oder konstituieren, vielleicht hat deine Untersuchung auch irgendwas ergeben, dass so eine junge Anlegergeneration jetzt erwächst, die es vielleicht auch besser, zwar risikoreicher, aber ertragreicher macht als die ihre Eltern?
Ja, also diese Studie, die wir vorhin zitiert haben, nicht, da ging es ja nicht darum, aber ich habe vor kurzem mal so eine Studie gemacht, wo ich mich um das Thema gekümmert habe und da konnte man tatsächlich feststellen, dass es einen Aktienboom bei Jungen gibt. Und dass die in der Regel auch durchdacht und sinnvoll agieren, also geplant agieren, regelmäßig in Aktien, in ETFs, in Fonds investieren. Und die machen das ganz gut. Natürlich gibt es auch Spekulanten unter den Jungen, aber die meisten, die sind auch ganz gut unterwegs, durchdacht unterwegs, geplant unterwegs. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass der Trend ziemlich nachhaltig ist. Also wir haben auch schon den ein oder anderen Kursrücksetzer oder Einbruch, kleinen Einbruch bei den Aktienmärkten erlebt und die jungen Anleger sind dabei geblieben. Also ich denke, die sind schon ganz gut unterwegs. Aber ehrlich gesagt, wir haben es schon angesprochen, es ist auch dringend notwendig, vor dem Problem des demografischen Wandels und den ungelösten Problemen auch bei der gesetzlichen Rentenversicherung ist es tatsächlich notwendig. Was mir noch so ein bisschen oder wo sich was noch verbessern könnte, wäre, dass es wirklich auch in der Jugend dann auch wirklich fast alle oder möglichst alle erreicht. Also im Moment sind es viele, aber nur ein Teil der Jungen. Wichtig wäre es, dass halt alle jungen Leute sich damit befassen und die Chancen, die sich da ergeben, auch nutzen.
Okay, dann lass mich die heutigen Erkenntnisse nochmal kurz zusammenfassen. Also ja, leider haben die deutschen Anleger durch ihr sehr konservatives Anlageverhalten sehr viel potenziellen Ertrag, ja, ich sag mal, links liegen lassen an der Börse. Nachvollziehbar, dass die meisten eher vor Kursschwankungen zurückschrecken. Aber wenn man sich den langfristigen Horizont anschaut, und wir reden ja hier teilweise von 30, 40 Jahren bis zur Rente und eben nicht zocken an der Börse, sondern sinnvoll investieren und auch die Wirtschaft mit Geld versorgen. Das ist ja auch immer so ein Thema. Die Börse ist ja kein Selbstzweck an sich. Wenn man das macht mit guten Fonds, ETFs, Aktiensparplänen und im Endeffekt auch gar nicht so oft jede Woche reinschaut, sondern einfach so einen Sparplan laufen lässt, dann gibt es mal Auf- und mal Abphasen, aber im Endeffekt langfristig geht die Börse nach oben und man muss ja auch nicht alles Geld reinstecken, aber zumindest ein Teil, um eben die Chancen an den Kapitalmärkten zu nutzen, um im Endeffekt sich die Renditen hier zumindest teilweise zu holen, weil sie eben mit den, ich sag mal, festverzinslichen Anlagen einfach heute nicht mehr möglich sind. Ja, dann sage ich danke an dich, Michael, für diesen umfassenden Einblick.
Ja, danke, Falko.
Das war's auch schon wieder mit unserer neuen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch ebenso motivieren, euer Geld nicht nur auf dem Giro- oder Sparkonto liegen zu lassen. Klar, ein gewisser Notgroschen muss sein, aber den größten Teil eben des Geldes nicht dort rumlümmeln zu lassen, sondern lasst euer Geld für euch arbeiten, nutzt die Chancen an den weltweiten Kapitalmärkten. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt rund um das Thema Finanzen und Geldanlage, abonniert gleich unseren Kanal und ebenso freuen wir uns über euer Feedback, über Fragen, Kritik, Lob oder Anregung auch für zukünftige Themen. Schreibt uns dann gerne wieder an wertpapiere@dzbank.de und beachtet an dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise. Die habe ich euch wieder in die Shownotes gepackt. Und dann wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Erfolg bei euren nächsten Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.